Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Sophie Stiegler. Knapp ein Viertel der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland denkt daran, wegzuziehen, wegen der Erfolge der AfD. Das hat eine Befragung gezeigt und auch unter den Deutschen sind es gar nicht so viel weniger. Wir hören gleich die Studienleiterin dazu. Vorher aber durchsichtige Mäuse. Ein Forschungsteam beschreibt im Fachblatt Science, dass es ins Innere des Körpers von Mäusen geschaut hat. Und zwar ganz ohne Röntgenstrahlen oder Ultraschall oder irgendeine andere Technik, sondern mit bloßem Auge. Wie das geht, hat Claudia Neumeier nachgefragt.
Etwas gruselig sehen die Bilder schon aus, die das Forschungsteam um Sihao von der University of Texas in Dallas aufgenommen hat. Die Bauchdecke einer Maus ist vollkommen durchsichtig. Blutgefäße sind zu sehen, sowie die Organe im Bauchraum der Maus. Leber, Dünn- und Blinddarm und die Blase sind gut zu erkennen. Auf einem Video kann man sogar Darmbewegungen erahnen. Zuvor wurde die Maus betäubt und ihr Fell mit einer Haarentfernungscreme entfernt. Dass die Haut der Maus durchsichtig ist, liegt daran, dass sie mit der wässrigen Lösung eines gelben Farbstoffs eingerieben wurde. Tartrazin heißt der und er ist als E102 in der Lebensmittelindustrie zugelassen. Er sorgt zum Beispiel für die intensive gelbe Farbe in manchen Limonaden. Das Tartrazin diffundiert in die Haut hinein und nach ein paar Minuten wird diese transparent.
It's kind of like a magical trick, but if you understand the physics behind it, it's actually not very hard.
Es ist wie ein Zaubertrick, sagt Studienautor Sihao. Aber wenn man die Physik dahinter verstanden habe, sei das gar nicht mal so schwer. Damit meint er die Brechung von Licht. Trifft Licht auf eine Grenzfläche, wird es gebrochen und ändert die Richtung. Je mehr dieser Brechungen es in einem System gibt, desto undurchsichtiger wird es. Sihao erklärt es am Beispiel von Sprudelwasser.
So you have water.
Man hat also Wasser und ein Gas, also Luft. Beide für sich sind durchsichtig. Wenn man sie miteinander vermischt, ändert das Licht dauernd seine Richtung. Jedes Mal, wenn es auf die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft oder Luft und Wasser trifft. Es streut in alle möglichen Richtungen und das Wasser wird trüb. Das ist Lichtstreuung.
Vermeiden lässt sich die Lichtstreuung, wenn die Komponenten in einem System einander in ihren optischen Eigenschaften so ähnlich sind, dass es keine Brechung mehr zwischen ihnen gibt. Das haben die Forschenden ausgenutzt.
Wir bestehen hauptsächlich aus Wasser. Und in diesem wässrigen Umfeld haben wir Fette, Proteine, alle möglichen biologischen Moleküle.
All diese biologischen Moleküle in der Haut brechen das Licht unterschiedlich. Deshalb ist Haut undurchsichtig. Wenn dann aber Tartrazin in die Haut diffundiert und sich in ihrem wässrigen Anteil löst, ändert es die optischen Eigenschaften des wässrigen Anteils so, dass sie mit denen von Lipiden und Proteinen vergleichbar werden. So bekommen die Forschenden eine Umgebung, in der kein Licht mehr streut. Und die Haut wird durchsichtig.
That's why it becomes transparent.
Nicht nur innere Organe konnten die Forschenden so beobachten, auch Blutgefäße auf dem Mäuseschädel und Beinmuskeln in Aktion wurden sichtbar. Das Team hofft, bei Mäusen mit der Methode Krankheiten untersuchen zu können, die sich über einen längeren Zeitraum entwickeln, Krebs etwa. Die restliche Farbe wird einfach mit Wasser abgespült und weggewischt. Nach wenigen Minuten ist die Haut wieder deutlich matter. Was bereits in die Haut diffundiert ist, verstoffwechselt die Maus. Ob sich die Methode auch auf den Menschen übertragen lässt, ist fraglich. Ein Problem, die menschliche Haut ist 10-mal dicker als die von Mäusen. Ali Ertürk, Professor am Helmholtz-Institut für Tissue Engineering und Regenerative Medizin in München, arbeitet ebenfalls an transparenten Geweben. Er lobt die Studie, weist per E-Mail aber auch auf einige Aspekte hin, die es vor einer breiten Anwendung zu bedenken gilt.
Das Eindringen von Farbstoffen wie Tartrazin in tiefere Hautschichten könnte problematisch sein. Es besteht die Gefahr, dass der Farbstoff nicht nur lokal, sondern systemisch verteilt wird, was toxische Effekte nach sich ziehen könnte.
Er warnt außerdem, dass es bei der dickeren menschlichen Haut schwieriger sein könnte, die Transparenz wieder rückgängig zu machen. Auch Sihao sagt, dass es noch ein weiter Weg ist, bis an eine Anwendung beim Menschen zu denken ist. Mit der aktuellen Methode würde es Stunden dauern, bis das Tartrazin komplett in die dickere menschliche Haut eingedrungen ist. Vielleicht könnte man den Farbstoff in tiefere Hautschichten injizieren. Aber solche Versuche sind erstmal noch Zukunftsmusik.
Claudia Neumeier über eine Methode, mit der die Haut von Mäusen durchsichtig wird. Ist keine Magie, nur Physik. Dann wander doch aus. Hört man inzwischen öfter, wenn Menschen sagen, dass sie unzufrieden sind mit der deutschen Politik. Das kann man ja auch mal so dahin sagen. Bis Menschen dann wirklich alles zurücklassen, muss eine Menge passieren. Zum Beispiel, dass eine Partei in einem deutschen Landtag stärkste Kraft wird, obwohl sie in Teilen rechtsextrem ist. Wie Menschen in Deutschland die AfD und ihre Erfolge wahrnehmen und wie viele sich angesichts der Erfolge tatsächlich überlegen, das Land zu verlassen, das hat das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung untersucht, und zwar in einer repräsentativen Befragung von gut 3000 Menschen. Die Zahlen stammen aus dem März, also noch vor den Wahlen in der EU und in Thüringen und Sachsen, aber der Aufstieg der AfD war da schon absehbar. Sabrina Zajac hat die Studie geleitet und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Zajac, wie normal ist es inzwischen geworden, AfD zu wählen?
Wir sehen ja gerade an den aktuellen Wahlergebnissen, dass die AfD Stimmen gewinnen konnte. Aber wir haben in unserer Umfrage nach der Wahrnehmung der AfD gefragt. Und da sehen wir, dass die Mehrheit der Befragten, also über 70% der Befragten, die AfD als demokratiefeindlich, rassistisch und rechtsextremistisch auch sieht. Und wir sehen, dass sie eben nicht eingeschätzt wird wie als Partei wie jede andere auch. Also man sieht, die Befragten machen mehrheitlich einen Unterschied und differenzieren können die AfD sehr klar einordnen. Die einzige Ausnahme bilden die AfD-Anhänger.
Also die Partei wird nicht als normal wahrgenommen. Gleichzeitig erzielt sie eben Stimmenanteile so im Bereich von Volksparteien. Wie passt das zusammen?
Na gut, diejenigen, die die AfD wählen, und wir haben da auch die Parteiidentifikation gemessen, also diejenigen, die sich der AfD nahe fühlen, die teilen diese Ansichten ja nicht. Ich glaube, in unserer gegenwärtigen Debatte fokussieren wir uns sehr, sehr stark jetzt auf die Wählerschaft, aber vergessen, dass die AfD für den Großteil der Bevölkerung immer noch nicht als normale Partei zählt. Und wir uns durchaus auch auf diesen Teil der Bevölkerung achten sollten und schauen sollten. Und das haben ja auch die Proteste dieses Frühjahr schon gezeigt, dass da sehr stark auch Gegenwind gibt, auch wenn das momentan in der Debatte nicht so sichtbar ist.
Sie haben sich jetzt auch speziell angeschaut, ob Menschen mit Migrationshintergrund überlegen, auszuwandern wegen der Ergebnisse der AfD. Was ist da rausgekommen?
Genau, wir haben unterschiedliche Fragen gestellt. Wir haben die sogenannten hypothetischen Abwanderungspläne, also könnten Sie sich vorstellen, abzuwandern, gefragt und auch gleichzeitig gefragt, wie konkret wären Ihre Abwanderungspläne und gefragt, würden Sie Deutschland verlassen oder eben ein Bundesland verlassen. Und zunächst erstmal können wir sehen, dass fast ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund hypothetische oder tatsächliche Abwanderungsgedanken hat. Wir haben dann nochmal differenziert nach Regionen und sehen, dass da vor allem Leute aus der MENA-Region, also aus überwiegend arabischsprachigen Ländern, besonders Abwanderungspläne hegen, ebenso wie andere Länder aus Europa, die nicht in der EU sind. Gleichzeitig ist interessant, dass das eben nicht nur auf Personen mit Migrationshintergrund zugrifft, sondern fast 20% der Deutschen sagen, auch sie könnten sich vorstellen, abzuwandern oder auszuwandern. Das sind sehr, sehr hohe Zahlen, auch wenn es dabei nur um Absichten oder Pläne oder hypothetische Pläne geht.
Ihre Befragung war jetzt schon im März. Haben Sie denn inzwischen Hinweise darauf, ob sich die Einstellung geändert hat der Menschen? Also es ist ja eine Sache, hypothetisch zu sagen, ja, dann würde ich mir vielleicht überlegen, auszuwandern, und eine andere Sache, dann eben wirklich alles zurückzulassen.
Genau. Einstellungen können sich im Zeitverlauf natürlich wandern, aber aufgrund der aktuellen Wahllage würden wir davon ausgehen, dass sich die Abwanderungspläne eher zugespitzt hätten oder haben. Das wissen wir natürlich nicht, und deswegen läuft eine Follow-up-Erhebung, in der wir quasi direkt unmittelbar vor und nach den Wahlen befragen, um jetzt die direkten Effekte der Wahl nochmal konkret zu messen.
Angenommen, einige von diesen Menschen, die jetzt in ihrer Befragung gesagt haben, sie überlegen sich auszuwandern, machen das tatsächlich wahr. Was würde das für die Gesellschaft bedeuten in Deutschland?
Zum einen haben wir das Problem des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels. Das trifft für die Wirtschaft zu, aber auch für andere Institutionen, staatliche Institutionen, Bildungsbereich, vor allem der Gesundheitsbereich. Für diese ganzen Sektoren wäre es natürlich verheerend, wenn Leute einerseits abwandern oder aber eben auch Angst haben, aufgrund der Annahme bedroht zu werden, rassistisch angefeindet zu werden, erst überhaupt nach Deutschland zu kommen. neben diesen Arbeitsplatz- und Wirtschaftsgedanken ist natürlich insgesamt die Idee, dass Leute abwandern, eine Gefährdung für die plurale Demokratie, für die liberale und offene Demokratie als solches. Denn tatsächlich gefährdet es den gesellschaftlichen Zusammenhang, wenn Gruppen immer homogener werden und immer weniger Austausch mit anderen Menschen überhaupt besitzen. Also das ist auch eine soziale, kulturelle und politische Verarmung eines Landes.
Die Soziologin Sabrina Zajac und Kollegen haben Menschen in Deutschland befragt, wie sie die AfD sehen und ob sie überlegen, wegen der Erfolge der Partei wegzuziehen. Viele Jahrtausende lang haben die Menschen nachts nach oben geguckt und sich überlegt, wie es da oben wohl so ist, auf dem Mond. Und woraus besteht der eigentlich genau? Und dann haben die Apollo-Missionen der USA zentnerweise Gestein vom Mond zur Erde gebracht und man konnte wirklich zum ersten Mal das genau untersuchen. Nach langer Zeit hat 2020 die chinesische Mondmission Chang'e 5 wieder Mondgestein zur Erde gebracht. Insgesamt gut 1,5 Kilo. Und man hat schon herausgefunden, dass zumindest ein Teil des Gesteins ungefähr 1 Milliarde Jahre alt ist. Und heute werden im Fachmagazin Science noch mehr Erkenntnisse veröffentlicht. Dagmar Röhrlich hat sie sich angeschaut. Dagmar, was ist jetzt so besonders an diesen Proben?
Also die Chinesen haben sich mit Chang'e 5 dieses Ziel, wo sie hinfliegen, sehr genau ausgesucht, sodass man wusste, das Gros des Mondes hat Gesteinsalter von ein paar Milliarden Jahren. Und dieses Gebiet, was sie ausgesucht hatten, ist Mons Rümker im Oceanus Procellarum, also dem Meer der Stürme. Das ist dieses unregelmäßige dunkle Gebilde im Westen des Monds, wenn man den Vollmond anschaut.
Muss ich nochmal nachgucken.
Genau. Und da sieht man halt, da weiß man halt aufgrund von Kraterzählungen, dass das zu den jüngsten Gebieten überhaupt zählt, dieser Mons Rümker. Und da wollte man dann hin, um einfach die geologische Geschichte weiterzuerzählen.
Und kann man das jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Man hat etwas ganz Erstaunliches gefunden. Danach hat es vor 120 Millionen Jahren, also zu der Zeit, als die Dinosaurier über die Erde liefen, geologisch gestern, auf dem Mond noch Vulkanismus gegeben in dieser Region. Nach dem Apollo-Mission hatte man gedacht, dass der Vulkanismus auf dem Mond so vor plus minus 2 Milliarden Jahren endgültig erloschen ist, dass der Mond erstarrt war. Aber dann hat jetzt die Analyse der Chang'e 5 Gesteine zunächst diese 1,2 Milliarden Jahre für den Basalt, der da ist, rausgebracht und jetzt eben geologisch gestern hat es nochmal einen Ausbruch gegeben.
Also Sie haben sich jetzt besonders anstrengen müssen dafür. Was genau haben Sie tun müssen, um das rauszufinden?
Ja, das war eine ungeheure Fleißarbeit. Die haben 3000 Kügelchen, die kleiner sind als 1 Millimeter, analysiert. Und da haben sie 3 rausgefunden, die halt nicht durch einen Einschlag entstanden sind, wie das so sonst üblich ist. Diese 3 sind vulkanischen Ursprungs, haben sie festgestellt durch sehr genaue Analysen. Und die sind entstanden, wenn man so die Lavafontänen aus Island im Auge hat, so etwas in der Art, also gasreiches Magma explodiert und wird herausgeschleudert und dabei entstehen so winzige Glaströpfchen, die erstarren dann dazu. Und das ist dann halt geologisch gestern gewesen.
Also nochmal, dass ich das richtig verstehe. Brachiosaurus und seine Zeitgenossen, die konnten damals zum Mond hochgucken und vielleicht einen Vulkanausbruch da sehen.
Also der war schon ausgestorben, aber wenn ein Iguanodon damals mit seinen Daumenstacheln ein Teleskop hätte bedienen können und hätte zum richtigen Zeitpunkt rausgeguckt, da hätte er vielleicht dann den Ausbruch auch sehen können. Aha. Aber der Vulkanismus auf dem Mond, der funktioniert völlig anders als auf der Erde. Denn auf der Erde ist die Plattentektonik, aber der Mond ist viel zu klein, der ist erstarrt. Oder man dachte, dass er völlig erstarrt ist, was sich ja jetzt etwas relativieren lässt, zumindest in der Saurierzeit noch nicht. Und das liegt an einem speziellen Material, das entstand, als sich der Mondmantel und die Kruste bildeten. Nämlich Kriep heißt das. Der Name bezeichnet die Hauptelemente des Materials, also Kalium, die seltenen Erden und Phosphor. Und diese Elemente, die passen einfach nicht in die Minerale rein, aus denen sich dann der Mantel und die Kruste gebildet haben. Und die sammelten sich in einer Restschmelze an, zusammen mit radioaktiven Elementen wie Thorium und Uran. Die zerfallen, das setzt Hitze frei und anscheinend ist es genug, dass halt partiell irgendwo Gesteine aufschmelzen können lokal. Und das könnte, weil in diesem Oceanus Procellarum sehr viel Creep ist, könnte das auch erklären, warum er so lange vulkanisch aktiv geblieben sein könnte.
Und diese Elemente, also diese Mischung, kommt dann irgendwie an die Oberfläche?
Wie? Das ist das große Rätsel. Das sagen die Forscher auch ganz klar. Keine Ahnung, wie das passiert sein könnte. Vielleicht war es ein Einschlag, vielleicht stand irgendwas in der Kruste unter Spannung, dass sie Spalten geöffnet haben. Das weiß man einfach noch nicht.
Was bedeutet das denn jetzt für unser Bild vom Mond?
Also das hatte ich mit Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und mit King Shu Yin von der UC Davis hatte ich vorher drüber gesprochen, über diesen Aufsatz, und beide sind von den Ergebnissen ihrer Kollegen begeistert. Das ist ein neues Kapitel Mondforschung und man hat jetzt eine ganz neue Frage, nämlich wie kam das Magma an die Oberfläche?
Auf dem Mond gab es wahrscheinlich viel länger Vulkanismus als bisher gedacht, aber mit möglicherweise ganz anderen Ursachen als auf der Erde. Vielen Dank an Dagmar Röhrlich. Überall auf der Welt lassen Wetterdienste tagtäglich heliumgefüllte Wetterballons mit Radiosonden dran aufsteigen. Die messen die Temperatur, die Feuchtigkeit, den Wind in verschiedenen Höhen der Atmosphäre. Und am Ende schweben sie dann mit kleinen Fallschirmen zur Erde zurück. Allerdings ganz ohne Steuerung, also wo sie am Ende landen, das entscheidet allein der Wind. Und dann liegen sie irgendwo in der Regel als Elektroschrott in der Landschaft. Das geht besser, hat sich ein Student der Mikrotechnik an der Technischen Hochschule Lausanne gedacht und eine ziemlich elegante Lösung entwickelt. So können Radiosonden dann autonom dahin fliegen, wo sie hin sollen. Lucian Haas.
Als der heute 20-jährige Franzose Johan Nattier vor 5 Jahren noch als Schüler zum ersten Mal vom Müllproblem der Radiosonden hörte, konnte er es kaum fassen.
Es ist ein Haufen Plastik, es sind Lithiumbatterien, es sind wertvolle elektronische Komponenten, die in der Natur zurückgelassen werden. Sie könnten wiederverwendet werden, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, die Radiosonden wieder einzusammeln.
Johan Nattier begann, sich Gedanken über eine Lösung dieses Problems zu machen. Seit seiner Kindheit baut er Modellflugzeuge. Seine Idee, es müsste doch möglich sein, die Radiosonden irgendwie mit Flügeln auszustatten und bei ihrer Rückkehr zur Erde zu steuern. Anfangs experimentierte er unter dem Projektnamen R2Home mit kleinen steuerbaren Gleitschirmen. Doch die erwiesen sich bei stärkerem Wind als zu anfällig.
Die Herausforderung war also, was ist das kleinste und leichteste Segelflugzeug, das ich bauen kann? Und das in der Lage ist, aus 30 Kilometern Höhe zum Startplatz des Wetterballons zurückzukehren.
Heraus kam ein spielzeugähnliches Segelflugzeug aus Schaumstoff mit nur knapp 60 cm Flügelspannweite. Johan Nattier baute eine intelligente Steuerelektronik ein und integrierte die Radiosonde in die Flugzeugnase. Gesamtgewicht weniger als 250 Gramm.
Damit ist das System klein und leicht genug, um von den Luftfahrtbehörden in dieselbe Kategorie wie normale Radiosonden eingeordnet zu werden.
Die beflügelten Radiosonden erfordern also keine gesonderte Zulassung. In diesem Sommer hat Johan Nattier das System in Zusammenarbeit mit Meteo Schweiz bei dutzenden Wetterballonaufstiegen in Payern, nördlich des Genfer Sees, erprobt. In mehr als 90% der Fälle landeten die Radiosonden wie geplant wieder am Ausgangspunkt. Der Rückflug erfolgt nicht ferngesteuert, sondern anhand von GPS-Positionsdaten völlig autonom. Beim Aufstieg unterm Wetterballon merkt sich die Steuerelektronik, aus welcher Richtung der Wind in den verschiedenen Höhen weht. Johan Nattier hat einen Algorithmus entwickelt, der auf dieser Basis den optimalen Gleitpfad errechnet für die Rückkehr. Diese gelingt sogar bei Sturm. Weil die Luft in großer Höhe sehr dünn ist, wird der Segler dort so schnell, dass er auch gegen den starken Wind noch Strecke machen kann.
Bei einem unserer Testflüge in 33 Kilometer Höhe flog das wirklich kleine Flugzeug mit 475 Kilometer pro Stunde. Damit kommt es in jede Richtung mit einer guten Gleitzahl voran.
Die Kosten liegen mit rund 400 Euro etwa doppelt so hoch wie die einer klassischen Einwegradiosonde. Von daher könnte sich eine Umstellung für Wetterdienste rechnen. Johan Nattier ist bereits dabei, mit Partnern ein Start-up aufzubauen, über das er sein System künftig vermarkten will.
Es wird wahrscheinlich ein oder mehrere Jahre dauern, bis das System weltweit die Einwegradiosonden ersetzen wird. Aber selbst wenn nicht ich das realisiere, wird es irgendwann passieren. Denn man wird nicht mehr akzeptieren, Einwegradiosonden in der Natur zu entsorgen, wenn klar ist, dass eine bessere Lösung möglich ist.
Lucian Haas war das über Radiosonden, die nach Hause finden. Und jetzt hat Lukas Fohlenbach den Weg ins Studio gefunden, richtet noch sein Mikrofon und er hat die Meldungen aus der Wissenschaft mitgebracht.
Große Flugsaurier konnten tatsächlich fliegen. Und sie nutzten dabei wohl verschiedene Flugstile. Diese These stellt ein internationales Forschungsteam im Journal of Vertebrate Paleontology auf. Das Team untersuchte mit Computertomographie die vor kurzem in Jordanien freigelegten Überreste zweier Flugsaurier. Der eine Saurier gehörte zu einer der größten Flugsaurierarten mit einer Flugspannweite von über 10 Metern. In der Fachwelt ist umstritten, ob so große Lebewesen tatsächlich fliegen konnten. Die Studienautoren verglichen die Knochen der beiden Saurier mit Knochen von heute lebenden Vögeln. Ihre Analyse zeigt Gemeinsamkeiten, die darauf hindeuten, dass auch die Flugsaurier wirklich fliegen konnten.
Das alternde Immunsystem begünstigt die Entstehung von Tumoren.
Im Fachjournal Science beschreiben US-amerikanische Forschende einen dafür entscheidenden Signalweg im Immunsystem. Im Mausmodell sahen sie, dass sich dieser Signalweg im Laufe des Lebens verändert. Er begünstigt bei älteren Mäusen die Entstehung von Entzündungen. Diese wiederum fördern über Botenstoffe das Wachstum von Krebszellen. Eine gezielte Blockade des Signalwegs konnte das Wachstum der Tumore hemmen. Menschen über 65 Jahren erkranken deutlich häufiger an Krebs als jüngere Menschen. Das alternde Immunsystem scheint dazu entscheidend beizutragen, schreiben die Studienautoren. Weitere Forschung an dem Signalweg könnte helfen, Krebserkrankungen in Zukunft besser zu behandeln und auch ihre Entstehung verhindern zu können.
Wo viele Fledermäuse leben, müssen Landwirte weniger Insektizide einsetzen.
Diesen Zusammenhang legt eine Studie eines Forschers der Universität Chicago nahe. Er hat ausgewertet, wie sich die Fledermauspopulationen in verschiedenen Regionen in den USA zwischen 2006 und 2014 entwickelten. Dort breitete sich eine für Fledermäuse tödliche Pilzerkrankung aus. Die Auswertung des Forschers zeigt, dass die Anzahl an Fledermäusen in betroffenen Regionen deutlich zurückging. In den Jahren nach dem Ausbruch der Erkrankung sei der Insektizideinsatz in der Landwirtschaft um durchschnittlich 30% gestiegen, schreibt der Forscher. Vermutlich, weil nicht mehr so viele Fledermäuse schädliche Insekten jagen konnten. Die Publikation im Fachjournal Science wird in Fachkreisen stark diskutiert. Manche loben die Methodik der Studie, andere halten die verwendeten statistischen Tests für zu einfach, um komplexe Zusammenhänge zu analysieren.
Der Sommer in diesem Jahr war weltweit der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Das berichtet der europäische Klimadienst Copernicus. Die globale Durchschnittstemperatur im Juni, Juli und August lag bei 16,8 Grad Celsius und damit 0,03 Grad höher als im vergangenen Jahr, dem bisher heißesten Sommer. Auch in Europa waren die Sommermonate die bislang wärmsten. Das Jahr 2024 ist insgesamt auf Kurs, das bislang wärmste zu werden. Um das zu verhindern, müsste die Temperatur in den kommenden Monaten unterdurchschnittlich sein, in einer Dimension, die bisher noch nie auftrat, so der EU-Klimadienst. Für die Rekordtemperaturen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der durch den Menschen verursachte Klimawandel verantwortlich. Die Hitze wurde 2023 und Anfang 2024 durch das Wetterphänomen El Niño verschärft. Dessen Auswirkungen seien aber nicht so stark wie sonst gewesen, sagte der Copernicus-Wissenschaftler Julian Nicholas. Copernicus wertet Milliarden Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen aus. Die Daten des Europäischen Dienstes gehen zurück bis ins Jahr 1940. Weitere Daten kommen aus amerikanischen, britischen und japanischen Aufzeichnungen.
Sternzeit, 6. September. Das Ende der Astronautin. Bisher sind 12 Männer aus Deutschland ins All geflogen, aber noch nie eine Frau. Die Initiative Die Astronautin wollte dieses Armutszeugnis der deutschen Raumfahrt korrigieren, ist aber wohl gescheitert. Seit 2016 arbeitete ein Team um die Ingenieurin Claudia Kessler daran, eine deutsche Astronautin zur ISS fliegen zu lassen. Aus 400 Bewerberinnen wurden 2 Kandidatinnen ausgewählt. Ursprünglich hatte man gehofft, bis 2020 eine deutsche Frau zur Raumstation zu schicken. Doch der Stiftung fehlte es an finanziellen Mitteln. Eine Kurzreise ins All schlägt mit rund 50 Millionen Euro zu Buche. Steuergeld ist für ein privates Projekt nicht zu erwarten. Und die erträumten großzügigen Spenden flossen leider nicht. Zwar spielten die Kandidatinnen offenbar manche Elemente so einer Reise durch, aber ein volles Raumfahrttraining bei der NASA absolvierten sie nicht. Vor 2 Jahren berief die Europäische Weltraumorganisation ESA 2 andere deutsche Frauen in die neue Astronautenklasse. Allerdings nur ins Reserveteam. Weil Deutschland bereits 2 Männer im ESA-Korps hat, war für eine Frau kein Platz mehr. Damit war aus dem privaten Projekt die Luft raus. Immerhin ist eine der deutschen ESA-Reservistinnen Nicola Winter, die einst nach kurzer Zeit die Astronautin-Initiative verlassen hatte. Auch wenn es beschämend ist, noch für mindestens 10 Jahre bleibt die deutsche Raumfahrt hinsichtlich der Gleichberechtigung weltweit Schlusslicht.
Das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.